Diesseits von Eden. Gespräche über Gott und die Welt. Der Podcast der theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol.
Halleluja! Lobt Gott in seinem Heiligtum, lobt ihn in seiner mächtigen Feste, lobt ihn für seine große Taten, lobt ihn in seiner gewaltigen Größe. Mit dem Psalm 150 begrüßt sie Franziska Liebisch-Lehner zu einer neuen Ausgabe von Diesseits von Eden. In dieser Folge dreht sich alles um die Begeisterung beim Gebet, den Worship und Lobpreis.
Zum ersten Mal in Berührung gekommen bin ich damit, glaube ich, als ich so Anfang 20 war, ich auf einer Interrail-Tour und in Schweden war da eine Lobpreisgemeinde. Und aus Neugier im Urlaub, ich habe damals Straßenmusik gemacht, dann habe ich mir einen Tag sozusagen freigenommen und habe die besucht. Und ich glaube in meiner Erinnerung, dass das tatsächlich der erste Lobpreisgottesdienst war, den ich in meinem Leben gesehen habe.
Religionswissenschaftler Martin Rötting über seinen ersten Worship-Gottesdienst Mitte der 90er Jahre. Rund zwei Jahrzehnte davor weiß auch die Welt des evangelischen Theologen Wilfried Engemann, Universitätsprofessor für praktische Theologie und Religionspsychologie an der Uni Wien. Das, was er damals erlebte, erleben seine Studierenden heute noch in ähnlicher Form, sagt er.
Einzutauchen in eine heile Welt, in der alles stimmt und in der sie die Welt da draußen auch eine Zeit lang vergessen können. Also die Theologen würden dann vielleicht von einer Art nicht mehr vorhandener Distanz zu dem, was Menschen in einem Gottesdienst tun, sprechen.
Lobpreis und Anbetung sind besondere Formen des Gebets und Ausdruck des christlichen Glaubens. Seit dem Urchristentum sind diese Gebetsformen Bestandteil des Gottesdienstes aller Konfessionen. Die Phänomene der Trance, der Hingabe und der Weltvergessenheit sind also nichts Neues in Religion und Mystik. Sie sind Teil der Geschichte der Gottesdienstformen, Teil des Lebens und der ganzen praktischen Religiosität, informiert der Dekan der Evangelisch-Theologischen Fakultät in Wien, Wilfried Engemann.
Deswegen gibt es in der Geschichte der christlichen Religion immer wieder Gottesdienste, wo nicht irgendwelche Sachverhalte ventiliert werden, christliche Lehre erörtert wird, sondern wo Meditation, Stille, aber auch fröhliche Gemeinschaft im Mittelpunkt stehen, ohne dass das durch liturgische Formen amtskirchlich strukturiert wird.
Neu ist das Phänomen Worship also nicht, sagt auch der katholische Dogmatiker Willibald Sandler. Neu daran ist vor allem der Umgang damit.
Es ist so wie immer, für eine große Mehrzahl von Christen und der Bevölkerung ist es neu. Was dadurch kommt, dass das eigentlich Neue ist, dass in einer Weise darauf reagiert wurde wie bisher nicht. Zum Beispiel auch von der universitären Theologie. Wurde bislang mehr ignoriert, hauptsächlich. Dann hat man die Pfingstbewegung im Allgemeinen entdeckt und behandelt sie wegen des starken Wachstums. Und nun auch diese neuen Bewegungen wegen des starken Wachstums und einer zunehmenden Rezeption, die auch von verschiedenen Bistümern und Bischöfen herkommt.
Als Vorreiter nennt der Innsbrucker Theologe zum Beispiel Kardinal Christoph Schönborn. Der Wiener Erzbischof hat die 1987 gegründete Loreto-Gemeinschaft, eine katholische Bewegung mit sogenannten geistlichen Zentren in Wien, Salzburg, Linz und Graz, bereits als Weihbischof unterstützt und gefördert.
Entzündet von Medjugorje, total auf katholischer Linie, irgendwo gemerkt haben, wir haben Feuer und wollen das weitergeben, wir brauchen eine Ausbildung dafür, wir brauchen eine Schulung und haben nicht gewusst, wo und wie und sind zu dem damaligen Weihbischof Schönborn hingegangen. Und der hat dann, und das ist schon bemerkenswert und ziemlich mutig und langfristig auch was klug, glaube ich, hat dann gesagt, ja, wirklich Gutes haben wir eigentlich nicht im katholischen Feld. Geht's zu einer Jüngerschaftsschule von Jugend mit einer Mission. Und die sind dann dort hineingegangen, haben dort sehr starke evangelikale und charismatische Impulse gebracht. Und das Eigenartige ist, dass sie das verbinden haben können mit einer Form von Marianischen und Medjugorje, wo man von der Geschichte her sagen muss, das war das totale Antibild von den Erneuerungsbewegungen, die aus dem evangelikalen Umfeld kommen.
Charismatisch-evangelikale Bewegungen bringen für die Kirche auch Anstöße und neue Möglichkeiten mit, sagt der Autor des im September herauskommenden Fachbuches »Charismatisch, evangelikal und katholisch – eine theologische Unterscheidung der Geister«. Ihre Stärke liegt etwa in der Kultur der Präsenz, der Gotteserfahrung.
Ich denke, dass charismatisch-evangelikale Bewegungen eine Chance sind für katholische Kirche in der Weise, dass sie Erfahrungen und eine Kultur der Präsenz von Gotteserfahrung hineinbringen. Das ist eine Stärke, das fehlt oft im Katholischen und dann wird vieles, was im christlichen Leben ist, irgendwie abstrakt, weil so ein Moment von Erfahren und Erleben fehlt von dem, wie großartig es ist, dass es einen Gott gibt, der dich liebt.
Eine Gefahr, bemerkt der Innsbrucker Dogmatiker Willibald Sandler, jedoch in puncto eines Präsenzhypes und dem Abkappen negativer Erfahrungen.
Dass man nicht sofort einen Zuckerguss drüber geht. Dass sofort das alles in eine durchgehende Präsenzerfahrung gebracht wird, dann ist das so ungefähr, wie wenn der Priester, wie ich jemanden einmal einen gutmeinenden Pfarrer mitgekriegt habe, der gesagt hat, die kleinen Kinder müssen auch was kriegen, die kriegen eine Zuckerle zuerst, ja, und später kriegst du die Kommunion. Bitte, du bringst alles durcheinander, nicht? Und dann ist die Erfahrung, der Erstkommunion ist ein Rückschritt, jetzt kriege ich kein Zuckerle mehr, weißt du, und da wird Zuckerguss gemacht. Und das ist etwas, das ist bei jungen, leidenschaftlichen Bewegungen naheliegend, ja. Aber wenn das mit 14-, 15-Jährigen gemacht wird, es braucht eine Schwarzbrot-Spiritualität, die wachsen muss. Und da gibt es eine lang gewachsene Erfahrung von Nüchternheit im Sakramentalen. Und wenn Nüchternheit und Trunkenheit zusammengeht, dann kann eine Form von nüchterner Trunkenheit entstehen, die kann einen wirklich wachsen lassen, ohne dass man abhebt.
Wir werden auch durch Religion nicht davon suspendiert, als wir selbst auf der Welt zu sein. Im Gegenteil, wenn es gut geht, trägt Religion dazu bei, dass ich durch Religion besser mein Leben gestalten kann. Aber das entbindet mich nicht davor, die Außenwelt, das Leben, Probleme, Schwierigkeiten wahrzunehmen, und zwar in ihrer wirklichen Herausforderung, und sie nicht nur dazu zu instrumentalisieren, um die Siege Gottes zu preisen.
Es geht in der Religion um den Menschen als Menschen mit all seinen Wünschen, Sorgen und Herausforderungen, betont der evangelische Theologe Wilfried Engemann, der vor allem vor einer Simplifizierung menschlicher Emotionen und Nöte warnt. Emotionen haben aber durchaus Platz bei charismatischen Bewegungen, weist der an der Uni Salzburg lehrende Religionswissenschaftler Martin Rötting hin. Sein Aber: Das rationale Durchdringen ist in solchen Gruppen oft weniger wichtig als das Gefühl des Sich-Fallen-Lassens.
Das kann man kritisch sehen, wenn man den Anspruch einer theologischen Reflexion hat. Es ist immer die Frage, wie mit diesen Emotionen umgegangen wird. Also in dem Moment, in dem jemand sich emotional in etwas reinfallen lässt, wird er auch vulnerabel. Immer wenn ich mich verliebe, bin ich sozusagen vulnerabel. Dort wird sich verliebt, so wird es ja auch oft tatsächlich wörtlich genannt, in Jesus, in eine Heilsfigur oder in Gott über Jesus. Und dieses ganz persönliche Beziehung lässt natürlich auch eine rationale Kritik dann nur bedingt zu. Also eine theologische Tradition, die zum Beispiel bestimmte Aussagen von Jesus im Kontext kritisch sieht, weil sie eben die Verfasserschaft hinterfragt und so weiter, was völlig normal ist in der Theologie und auch notwendig, wird dann eben von Menschen, die gerade in dieser Phase sind, ist nicht deren Thema. Deren Thema ist eher, wie hilft mir das, was mir gesagt wird, im konkreten Leben weiter.
Diese Emotion ist auch eine von vielen Gemeinsamkeiten von charismatisch Begeisterten, was in weiterer Folge auch zu einer gemeinsamen Identität und einer Art gemeinsamen Sinnlandkarte für das religiös-spirituelle Navigationssystem von Menschen führt, erklärt Martin Rötting.
Die wir für unser Spiritualitätsnavigationssystem verwenden, in der dann eben drei Aspekte vorkommen. Also ich habe eine Gruppe, zu der ich mich zugehörig fühle. Es gibt dort Musik, die mich anspricht. Und es gibt eine versprochene Möglichkeit einer sehr persönlichen Beziehung zu Gott über Jesus, die eben ausgedruckt wird durch die Art des Worships, der Gebete, die sehr, sehr typisch sind, die den Körper mit einbeziehen, die eine ganz starke, intensive Liebe zu Jesus immer wieder zum Thema machen und Hingabe. Und ich glaube, dadurch beginnt dann die Identitätsstiftung.
Diese Sinnlandkarte bildet auch die spirituelle Identität von Menschen, die immer weniger von traditionellen kirchlichen Sinnlandkarten angesprochen werden, da sie schlicht nicht alle aktuellen Fragen der Menschen beantworten können. Es braucht also Alternativen, sagt der in Salzburg lehrende Religionswissenschaftler.
Dann entstehen Patchwork-Identitäten, eben eine Zusammenfügung verschiedener Sinnstrukturen. Das muss jeder von uns machen, weil wir in einer pluralen Welt leben. Und die Sinnstrukturen dieser Communities zeichnen sich eben durch die drei Aspekte aus. Und dadurch entsteht deren eigene Lebensnavigation, also eine Art Navi, der sich updatet durch das, was in dieser Community geschieht, aber eben auch durch das Verhältnis zu anderen. Das ist gleich wie in allen anderen Spiritualitäten, aber was sich bei denen halt auszeichnet, ist, dass ihre Sinnlandkarte so eine Art kleinen Absolutheitsanspruch bekommt. Also die schaffen nicht mehr die große Erzählung der Religionen wie früher. Das geht gar nicht mehr in der pluralen Welt, aber sie kreieren sowas wie eine gewisse heile Welt, wo dann gesagt wird, so musst du Jesus lieben und nicht anders. Und in dem Moment kann es eben kippen, weil die Identität dann auch eine ausgrenzende wird. Also, dass man eben dann sozusagen mit einer Art Mitleid auf die anderen Menschen schaut, können Jesus noch nicht so lieben oder dieses und jenes ist noch nicht perfekt.
Hier muss ich mich nicht erklären. Hier spielt es keine Rolle, wer ich komme und welche sozialen Voraussetzungen oder Kontexte mich geprägt haben. Hier bin ich einfach nur einer unter vielen versunken in die Anbetung.
Der evangelische Theologe Wilfried Engemann weist damit auf den gemeinsamen Erfahrungsschatz charismatischer Bewegungen hin. Die Gefahr lauert jedoch in der Geschlossenheit, da andere, also Außenstehende, diese Erfahrung der Hingabe nicht teilen oder teilen können, warnt der Religionswissenschaftler Martin Rötting.
Also eine Art geschlossene Community, die dann eben auf einen bestimmten Prediger, auf ein bestimmtes Set von Songs, auf eine bestimmte Art des Worships fixiert ist und sich schwer tut mit anderen Formen der Spiritualität. Das heißt nicht, dass ich sage, alle Menschen, die zu diesen Gruppen gehören, sind so, aber es gibt diese Möglichkeit, dass es sich so entwickelt. Und das ist natürlich dann schwierig, weil dann diese Gruppierung einen Sonderweg geht, beispielsweise auch im breiten Spektrum der verschiedenen katholischen Spiritualitäten, wenn es sich jetzt um eine katholische Bewegung handeln würde, gehen sie einen Sonderweg und je mehr der Sonder wird, desto mehr wird er für die anderen eventuell auch sonderbarer. Das heißt, schwer zu verstehen, man kann nicht mehr damit andocken. Und dann an der Stelle geschieht es, dass von außen wahrgenommen wird, dass es da keine rationale Reflexion mehr gibt. Das ist dann natürlich irgendwann ein Problem, weil sich die Leute dann wirklich absondern würden. Normalerweise kann man solchen Dingen gegensteuern. Das ist die Frage immer, ob die Gründer oder die Initiatoren, die Träger einer Bewegung das wollen. Das kann unterschiedliches gewünscht sein.
Damit endet eine Folge Diesseits von Eden. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Franziska Liebischliner. Abonnieren Sie unseren Podcast oder empfehlen Sie uns weiter.
Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von den Theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol. Das sind die Katholisch-Theologischen Fakultäten der Universitäten Innsbruck, Graz, Linz, Salzburg und Wien, die Philosophisch-Theologische Hochschule Brixen, die Evangelisch-Theologische Fakultät der Universität Wien sowie das Institut für Islamische Studien, ebenfalls der Universität Wien.